Moin und willkommen in der Algebra-Vorlesung. Hallo an die Kollegen zu Hause auf dem Sofa. Wir beweisen jetzt Lemma 4.9. Und in Lemma 4.9 geht es um Folgendes. Wir haben einen faktoriellen Ring gegeben, R. Wir haben ein Polynom P aus Rx. Und wir haben einen Quotientenkörper K von R, der R enthält. Wir haben beim letzten Mal ausführlich geklärt, was ein Quotientenkörper ist und warum es in Ordnung ist, als Voraussetzung hinzuschreiben, dass der Ring, mit dem wir angefangen haben, da drin liegt. Und jetzt geht's los. Wenn wir mit diesem Polynom P jetzt anfangen, dann sehen wir in Teil A, dass man P schreiben kann als Produkt eines primitiven Polynoms Q aus Rx und eines Ringelements A. In Teil B werden wir zeigen, dass man jedes Polynom aus Kx schreiben kann als Produkt eines primitiven Polynoms aus Rx und eines Körperelements. Und dann in Teil C werden wir sehen, dass wenn man eine Darstellung hat, Q ist ein primitives Polynom, B kommt aus dem Körper und unser Polynom P, mit dem wir angefangen haben, ist Q mal B, dann werden wir sehen können, dass das Körperelement B in Wirklichkeit aus dem Ring R kommt. Das ist Lemma 4.9. Und ich habe ein paar Anmerkungen, bevor wir dann loslegen. Der Sinn oder warum das nützlich ist, dieses Lemma, das erschließt sich sofort in den nächsten Resultaten, die wir heute noch beweisen. Vielleicht denkt man im ersten Moment, warum ist es praktisch, ein Polynom so schreiben zu können, was liefern uns diese Informationen, aber gleich heute können wir das anwenden. Es wird mehrmals vorkommen, dass wir in der Argumentation zwischen dem Ring Rx und dem Ring Kx hin und her wechseln und da sind dann solche Resultate sehr nützlich. Das ist also Lemma 4.9. Und als erste Anmerkung vielleicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde klar, dass die Aussagen A und B stimmen, wenn die beteiligten Polynome das Nullpolynom sind. Bitte kurz überlegen und ich kann dann gleich noch was dazu sagen, wenn Sie das möchten. Wenn P das Nullpolynom ist, wie kann ich dann Aussage A hinkriegen? Was muss ich da wie wählen, damit das stimmt, was da steht? Wer sieht das? Irgendeine Idee? Ja? Richtig, genau so kann man es machen. Danke. Q ist irgendein primitives Polynom und A ist das Nullelement und schon sind wir fertig. Oh. Was ist mit Teil B? Was machen wir da? Wenn T das Nullpolynom ist, wie kriegen wir dann die Aussage hin in Teil B? Warum stimmt die dann automatisch? Sieht ja so ähnlich aus. Es gibt irgendwas, sodass T das Produkt ist. Wie kriegen wir das hin, wenn T das Nullpolynom ist? Ja. Was kann ich also wählen? Wie kann ich das so hinkriegen, dass wenn T das Nullpolynom ist, diese Gleichung stimmt? Wieder das Nullelement. Genau, ist die gleiche Idee. Vielen Dank. In Teil A wählen wir A als 0 von R und in Teil B nehmen wir A als 0 von K und in beiden Fällen kommt dann immer raus, dass auf der linken Seite das Nullpolynom steht. Und ich sage das deshalb, weil wir dann gleich, wenn wir Notation einführen, nicht immer den Spezialfall des Nullpolynoms mit rumschleppen müssen. Das wäre anstrengend. Gut. Jetzt fangen wir also an mit dem Beweis von A und wir schreiben für P einfach mal so eine Darstellung mit Koeffizienten, so wie wir das immer machen. Ich sehe noch skeptische Gesichter. Gibt es noch was, das wir klären müssen, bevor wir anfangen? Es ist nicht falsch, ein skeptisches Gesicht zu haben. Da habe ich nichts dagegen. Kommen wir also zu A. Jetzt nehmen wir uns P her mit Koeffizienten, bla bla bla. Natürlich aus R kommen und ihr von 0 bis L. Profis, da steht einfach ganz konkret basteln. Was machen wir? Wir nehmen uns einen DGT her von A0 bis AN. Warum kann ich mir sowas hernehmen? Das geht ja nicht in jedem Ring. Ah, aber der Ring ist als faktoriell vorausgesetzt. Da habe ich DGTs, also kann ich das machen. Na, und jetzt schreibe ich die AI so, dass man sieht, dass A da als Teiler drin steckt. Das heißt, ich schreibe die in der Form AI gleich A mal BI. Teil B. Wenn man sich jetzt die Bs anschaut, dann sind die Teiler erkannt. Und so kriege ich mein primitives Polynom. Sei Q. Das Polynom, das ich bekomme, wenn ich einfach diese Bs benutze, als Koeffizienten. Wo liegt das? Na, die Bs kommen aus R, deswegen ist es ein Polynom aus schon festgehalten, dass diese Bs teilerkannt sind mit Lemma 325 Teil B und das war die Definition von Primitivität. Ein Polynom ist primitiv, genau dann, wenn die Koeffizienten teilerkannt sind. Fertig. Schreiben, dass diese Gleichung stimmt, dass man P also so als Produkt schreiben kann, aber das sehen wir sofort. P ist Q mal A, genauso wie es da steht. Warum? Na, wenn ich Q nehme, hier steht Q. Jetzt multipliziere ich von rechts mit A, dann werden aus diesen Koeffizienten BI also immer BI mal A und das sind genau die A, und dann kommt genau P raus. Fragen. Ja, los geht's.
Ist da eigentlich keine Einheit? A ist eine Einheit, oder nicht?
Warum sollte A eine Einheit sein?
Naja, primitiv heißt ja, dass wenn jeder GDT von A0 bis AN in R eine Einheit ist.
Oh, aber das ist ja das Polynom P. Und bei P haben wir nichts weiter vorausgesetzt. P ist vielleicht nicht primitiv.
Ah, okay.
Es gibt sozusagen zwei Fälle. Fall 1, P ist selber schon primitiv. Dann muss ich quasi nichts machen. Da würde jetzt also bei diesem Prozess nichts passieren. A wäre eine Einheit, das Ganze wäre langweilig. Q würde sich kaum von P unterscheiden. Und man könnte einfach P selber hinschreiben. P gleich P mal das Einzelne. Das ist der Spezialfall, dass P selber primitiv ist. Aber wenn nicht, dann kann ich auf die Art und Weise ein DGT sozusagen rausziehen und was übrig bleibt, ist ein primitives Polynom.
Okay.
Das ist die Idee. Danke für die Frage. Noch mehr Fragen? Na, dann kommt jetzt Teil B. Ist wieder wichtig, wenn T das Nullpolynom ist, also gucken wir uns den Teil nicht weiter an, sondern schreiben T auch einfach hin als Polynom mit Koeffizienten. Ich habe das Gefühl, leiser zu sprechen als sonst, finde es aber selber gerade nicht schlimm. Wie geht es Ihnen da hinten? Können Sie mich gut verstehen? Danke. Bitte sofort beschweren, falls sich das ändert und ich anfange, so vor mich hinzusetzen. Diesmal laufe ich von 0 bis m und die Koeffizienten heißen ti und kommt jetzt aus dem Körper k, denn wir haben t in Teil b gewählt aus kx. Steht das da schon? Ja, das steht da schon. Das heißt, wir merken uns einfach nur, welcher Form könnte man jetzt brauchen oder irgendwie benutzen, dass K ein Prozentenpaar passt zu R? Na, indem man, wenn man es braucht, die Elemente, die hier aus dem Körper kommen, schreibt als Quotienten von Elementen aus R. Das ist das Besondere am Prozentenkörper, dass das geht. Also so wie wir Brüche schreiben und dann gibt es diese Idee, dass man quasi gekürzte Brüche hinschreibt, sowas ähnliches kann man hier auch machen, dass man also dafür sorgt, dass die Elemente, die man benutzt, um ein Element aus K zu schreiben, teilerfremd sind im Ring R. All diese Ideen fließen ein. Was wissen wir denn schon? Na, wir wissen das, was da steht. Jetzt die Frage, können wir den Trick aus Teil A vielleicht so ähnlich wiederholen? Können wir da irgendwas benutzen? Na, erstmal kommt das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir schreiben GTI als Quotienten. Seien, oder vielleicht fange ich an mit, da K ein Prozentenkörper ist. Und dann ist es einfach die Definition, das, was in diesem tollen Satz stand, 4, 6, Teil A. Von dem wir wissen, dass es in Rx landet. Das Polynom heißt S. Und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen diese ganzen Bs, multiplizieren sie miteinander und dann kommt das als Vorfaktor vor das Polynom T. Ich behaupte, dass das Ding in Rx ist. Und wie kann ich das sehen? Na, wenn ich dieses ganze Produkt nehme und schaue mir jetzt die Koeffizienten an ti und schreibe die so, dann wird an jeder Stelle das, was hier steht, dieses wi hoch minus 1, sozusagen weggekürzt mit dem wi, das hier an irgendeiner Stelle steht. Das heißt, wi hoch minus 1 mal wi kürzt sich weg, alles was noch übrig bleibt sind vi und die restlichen bs und das ist alles Zeug, das aus r kommt. Wenn ich innerhalb von r multipliziere, bleibe ich in r. Deswegen ist S in Rx. Und jetzt können wir weitermachen. In dem Moment, wo wir ein Polynom aus Rx haben, können wir doch Teil A benutzen und können das schreiben als primitives Polynom mal irgendwas. Wie möchte ich das machen? Sein U aus Rx. In Rx. Und dann brauche ich noch so einen Koeffizienten, der soll A heißen. genau wie in Teil A. Und dann möchten wir das Ganze so wählen, dass wir bekommen S gleich Q mal A. Da benutzen wir Teil A. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns jetzt angucken, wie sich das auf T auswirkt, was wir gerade gemacht haben. Dafür betrachten wir das Element K, klein k. Und das basteln wir in folgender Weise. Wir nehmen das A, was wir hier bekommen haben, das, und multiplizieren das mit dem Inversen von den ganzen Bs. Das heißt, wir nehmen dieses Produkt. Das ist nicht 0, weil ja die Faktoren, die da vorkommen, alle nicht 0 sind und Körper sind nullteilerfrei. Das heißt, dieses ganze Ding ist nicht 0. Ich kann es im Körper K invertieren und dann kommt da irgendwas raus. Das ist unser kleines K. Und wo liegt das? Naja, A liegt in R. Das liegt sicherlich in K. Die ganzen Bs liegen in R, also insbesondere in K. Und in K formuliere ich ja dieses Inverse, das heißt, das ganze Zeug liegt in K. Und ich behaupte, dass jetzt T gleich Q mal K ist. Wir schauen mal, ob das stimmt. Was passiert, wenn ich Q mit K multipliziere? Das müsste sozusagen, ich mache mal eine kleine Nebenrechnung. Was müsste ich denn machen? Und ich mache jetzt Rechnungen, die notfalls in meinem Körper K passieren, weil ich da mehr rechnen kann. Also schreibe ich jetzt mal Q mal K als S mal A hoch minus 1 mal K. Aus dem Ring R und es ist nicht 0. Denn wenn A 0 wäre, dann wäre S 0. Aber wenn S 0 wäre, dann wäre T 0 und T ist aber nicht das Nullplinum. Wir haben ja das Nullplinum vorher ausgeschlossen. Das heißt, im Körper K kann ich A hoch minus 1 bilden. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, ich schreibe das nur deshalb hin, damit man es besser sieht. A hoch minus 1 mal K, dann kürzt sich das A sofort weg, es bleibt noch das übrig. Und wenn ich dieses Zeug dann mit S multipliziere, kürzt sich das genau damit weg und dann bleibt genau T übrig. Und deswegen kommt da T-Rex. Das ist die Nebenrechnung, die das zeigt, was da steht. Okay? So ist es ja gebastelt, dass das so passt. Jetzt haben wir T gleich Q mal K. Das ist schon mal ziemlich super und alles, was wir zeigen wollten, glaube ich. Denn Q ist primitiv und kommt aus der X. Und dieses K kommt aus dem Körper K und es heißt jetzt halt K und nicht A. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Damit ist B gezeigt. Und ab und zu machen wir kleine Notizen und da steht sowas wie, da ist noch Luft nach oben bei der Notation. Das ist ja ein Fall. Denn hier heißt es den K und da heißt es A. Okay. Das waren A und B. Jetzt kommt der C. Ich riskiere das jetzt. Wenn Sie da hinten das nicht mehr gut lesen können, dann bitte beschweren, denn dann ist es auch auf dem Video schlecht. Okay, dann muss ich einmal zwischendurch nass wischen. C. Hier passt noch was hin. Was ist in C los? Wir haben ein primitives Polynom Q und wir schreiben P gleich Q mal B. Wir wollen zeigen, dass B in R liegt. Und jetzt einfach nur die Frage, wie können wir das, was wir wissen, benutzen, um zu zeigen, dass ein Körperelement in dem Ring liegt. Das also sozusagen bei der Schreibweise als Quotient das zweite Ding, das invertierte Ding, nicht gebraucht wird. So ungefähr kann man sich den Weg vorstellen, den wir jetzt gehen im Beweis. Dafür schreiben wir erstmal dieses W, was wir da haben, als Quotient. Das heißt, es seien W1 und W2 aus dem Ring, W2 nicht 0, So, und jetzt schreibe ich gleich B als B1 mal B2 hoch minus 1 und ich möchte eine Wahl treffen für B1 und B2. Ich möchte die nicht komplett beliebig wählen. Und als Analogie zu dem, was jetzt kommt, möchte ich Sie bitten, sich vorzustellen, dass Sie einen Bruch schreiben, einen handelsüblichen Bruch. Sie haben einen Zähler in einem Ländern, das sind ganze Zahlen. Dann können Sie kürzen und können Zähler und Länder Teil davon machen. So, warum kann man das Prinzip hier auch anwenden? Na, erstens, Teilertrennfalt ist ein Konzept, was hier funktioniert, denn es ist ein faktorieller Ring. Und wenn ich B1 mal B2 hoch minus 1 hinschreibe und mir dann einen gemeinsamen Teiler nehme von B1 und B2, dann kürzt sich der, wenn ich das so hinschreibe, dass man den sieht, ja sozusagen weg, wenn ich das eine mal das andere hoch minus 1 hinschreibe. Deswegen kann ich also auch hier B1 und B2 einfach von vornherein als Teilertrennfalt wählen. So, wer braucht nochmal als Nebenrechnung diese Idee? Warum ich da so ein... Okay, das macht sehr gerne. Passt da noch hin. Ich schreibe jetzt also, ich nehme mir einen GGTD hier und ich schreibe B1 als D mal C1 und ich schreibe B2 als D mal C2. Wenn B ein GGT ist, dann weiß ich erstens, dass C1 und C2 Teilertrennfalt sind im Ring. Und zweitens muss ich mich jetzt noch vergewissern, dass da noch das richtige Element rauskommt. Naja, B1 mal B2 minus 1 ist jetzt D mal C1 mal, jetzt gehe ich in den Körper K. Da habe ich, wenn die Elemente nicht 0 sind, ja Inverse. Und da das Ganze bei der Multiplikation ohne 0 eine Gruppenstruktur besitzt, habe ich solche Sachen wie die Hemd-Jacke-Regel und sowas. Ich kann Inverse ausrechnen, ich kann rechnen. Also so als grundsätzliche Ansage, Gruppen sind toll, weil man da rechnen kann. Das merken wir jetzt wieder. Jetzt gehen wir nämlich hier hin und schreiben nicht B2 hoch minus 1 hin oder das hier hoch minus 1, sondern wir benutzen die Hemd-Jacke-Regel in der Gruppe, die wir im Körper bezüglich der Multiplikation haben und schreiben C2 hoch minus 1 mal D hoch minus 1. Da die Gruppe arisch ist, hätte man die Reihenfolge hier tauschen dürfen. Aber wichtig ist einfach, dass man die Einzelnen invertieren kann und dass insgesamt das Inverse rauskommt. Und was passiert jetzt? D und D hoch minus 1 kürzen sich weg. Übrig bleibt C1 mal C2 hoch minus 1. Ich habe dasselbe Element geschrieben, einmal irgendwie und einmal mit Sachen, die Teil davon sind. Und dass das geht, das habe ich da gerade benutzt, als ich gesagt habe, ich wähle die 1 und D2 sofort Teil davon. Ja, wie machen wir weiter? Blablabla, das haben wir alles schon gemacht. Ich habe gesagt, wir wollen darauf hinaus, dass man das Element sozusagen nicht braucht, dass man also B selber schon als Element von R sehen kann. Und das gleichbedeutend damit, dass B2 eine Einheit ist. Wenn B2 eine Einheit ist, dann sind wir fertig. Das heißt, das ist das, was wir jetzt zeigen wollen. Wir nehmen an, dass B2 keine Einheit ist. B2 ist ein Element des Ringes R. Und wir nehmen an, dass es keine Einheit ist. Warum ist der Unterschied zwischen K und R hier richtig? Na, B2 ist nicht 0. In K eine Einheit zu sein, ist keine Kunst. Sind die Elemente von alleine. Jedenfalls, wenn sie nicht 0 sind. Aber in R ist es was Besonderes. Wir nehmen also an, dass B2 keine Einheit in R ist. Angenommen, es sei B2 keine Einheit Und R ist faktoriell. Wenn wir im Ring R ein Element hernehmen, das nicht 0 ist und auch keine Einheit, dann muss in der Zerlegung in Einheiten und Irreduzible irgendwo was Irreduzibles vorkommen. Es gibt also ein irreduzibles Element, das B2 teilt. Es gibt ein irreduzibles Element, das ich klein r nennen möchte. Und wenn da keine irreduziblen Elemente vorkämen, dann wäre das Element selber eine Einheit. Wir nehmen hier aber gerade an, dass das nicht so ist. Dann haben wir da jetzt so ein irreduzibles Element, so ein R. Und habe ich irgendwo ein GDT stehen? Nein, ich möchte jetzt einfach, ich glaube, ich möchte einfach nur dem Q, den Koeffizienten von Q noch Namen geben. Die haben nämlich noch keinen. Q kommt aus Rx und ist primitiv. Jetzt schreiben wir Koeffizienten hin und wir behalten im Hinterkopf, dass die in R teilhaft sind. Sei also Q folgendermaßen geschrieben. Der Grad ist M und die Koeffizienten heißen D. Da steht, P kommt aus Rx. Das ist P, was wir da hingeschrieben haben. Das heißt, dass diese Leute, diese Koeffizienten, aus R kommen. Das wissen wir. Und wir wissen auch noch, dass die Ds aus R kommen und B1 kommt auch aus R. Jetzt haben wir da sowas stehen, dm mal B1 mal B2 hoch minus 1. Das ist eine Rechnung, dieses mal B2 hoch minus 1 ist eine Rechnung, die wir nur im Körper K machen können. Aber was rauskommt, ist ja ein Element aus R. Wie funktioniert das? Na, das geht nur, wenn im Ring R schon das Element B2 ein Teiler war von den Produkten, die vorne stehen. Also von dm mal b1 und so weiter, b1 mal b1 bis b0 mal b1. Überall dort muss das b2 ein Teiler gewesen sein im Ring R, weil es ansonsten nämlich nicht passieren kann, dass wenn man die Multiplikation mit den Inversen macht, noch etwas aus R rauskommt. Ich kann, würde es helfen, wenn ich das einmal für Q und Z erkläre? Ich kann es ja mal versuchen, ob ich das schon hinkriege. Also, Sie haben ein Produkt von drei Elementen aus Q. Die ersten beiden kommen aus Z. Das letzte kommt, also da kommt sozusagen das ursprüngliche Ding aus Z, aber der Bruch kann erstmal in Q liegen ohne Z, wissen wir nicht. Aber wenn man das dann ausmultipliziert, kommt eine ganze Zahl raus. Dann geht das nur, wenn das Ding, durch das man sozusagen geteilt hat am Ende, so ist, dass wenn man dadurch teilt, das Ergebnis auch wieder in Z liegt. Das heißt, es musste ein Teiler sein von der Zahl vorne in Z. Anders geht es nicht. Im Ring R. B2 teilt all diese Sachen in R. Jetzt muss also auch das kleine r ein Teiler sein von all diesen Sachen in R. Richtig? Teiler eines Teilers ist ein Teiler. Ja, was stehen da für Sachen? Da stehen zum Beispiel diese Elemente D0 bis Dm. Könnte es sein, dass da in all denen das R drin steckt? Nee, denn D0 bis Dm sind teilerfremd, weil das Polynom Q primitiv ist. Das heißt, ein irreduzibles Element kann die nicht alle teilen. R kann nicht in all denen drinstecken. Es muss also mindestens einmal hier auftauchen, dass R nicht den entsprechenden D-Anteil teilt. Und jetzt benutzen wir, dass irreduzible Elemente in faktoriellen Ringen sind. Wenn ein irreduzibles Element in einem faktoriellen Ring ein Produkt teilt, dann teilt es einen der Faktoren. Hier haben wir, sagen wir mal, den hier gefunden, R ist ein Teiler davon, aber R teilt nicht D1. Dann muss es B1 teilen. Und weil das hier mindestens einmal unterwegs passiert, muss es mindestens einmal passieren, dass R ein Teiler von B1 ist. Und dann ist R ein Teiler von B1. Punkt. Halten wir das auch mal fest und dann gucken wir weiter. So, und falls jemand sieht, warum wir dann fertig sind, warum das ein Widerspruch ist, dann freue ich mich natürlich. So, nochmal, was haben wir festgehalten? Irgendein Resultat, ich schaue mal nach. Lemma 324. In faktoriellen Elementen, in faktoriellen Ringen sind irreduzible Elemente prim. Ich schreibe Alif ist dann R ein Teiler von D1. Jetzt bin ich gespannt, ob jemand sieht, warum das nicht geht. Schauen Sie mal, wie wir mit R angefangen haben und was jetzt alles von R geteilt wird. Ja? Danke. Super, genau das ist es. B1 und B2 waren als teilerfremd gewählt in R und das irreduzible Element R teilt jetzt auf einmal beide. Das geht nicht. Teilerfremde Sachen in einem Ring haben keine gemeinsamen irreduziblen Teile. TF ist meine Abkürzung für teilerfremd. Werde ich bestimmt ab und zu benutzen. Gut, was für Fragen haben Sie? Ja.
Geht da nicht überall da, wo B2 steht, die minus 1, auf minus 1?
Ich weiß nicht genau wo. Also da oben steht noch B2 hoch minus 1. Dann sehe ich aber B2 ist ein Teil davon geben, denn ansonsten würde das Multiplizieren mit den Inversen nicht wieder im Ring R landen, sondern man könnte rausfliegen. Das heißt, es muss wirklich B2 sein. B2 liegt in R und ist ein Teil davon diesen Sachen. Und dann kommt B2 nicht mehr vor.
Okay.
B2 hoch minus 1 liegt ja vielleicht gar nicht in R. Das heißt, das kann, also da ist nicht klar, ob sinnvoll ist zu sagen, dass es ein Teil davon irgendwas ist. Aber das, ich überlege mal, ob mir ein Beispiel einfällt, damit man das gut sehen kann. Also wenn man sowas hat wie A mal B mal 1/2 und das ist eine ganze Zahl, dann muss A mal B gerade sein, sonst geht es nicht. Das heißt, 2 teilt das, nicht 1/2. Hilft das?
Ja.
Noch mehr Fragen? Das sehen wir gleich. Danke für die Frage. Ja, erstmal denkt man sich, ja, wir machen das, weil wir es können. Aber es kommen dann gleich sofort Anwendungen davon. Ja, versprochen. Und danach dürfen Sie dann, wenn Sie wollen, nochmal fragen, sagen, ich finde es immer noch doof, aber vielleicht glauben Sie mir nach ein, zwei Resultaten, dass es wirklich praktisch ist. Zum Beispiel helfen diese Resultate dabei, beim Thema Irreduzibilität zwischen dem Polynomring Rx und dem Polynomring Kx hin und her zu wechseln. Und warum könnte das ein Vorteil sein? Denken Sie an Zx und Qx und die Frage von Irreduzibilität. Warum könnte es praktisch sein, hin und her zu wechseln? Naja, in Zx sieht man vielleicht manche Sachen leichter, aber Q ist ein Körper und Qx ist ein euklidischer Ring. Das heißt, natürlich kann man da manche Rechnungen besser machen. Und hin und her wechseln zu können, je nach Vorliebe, wo man gerade was sieht, das ist ein Riesenvorteil. Schreib es erstmal an, was wir da haben. Das ist auch eines dieser Resultate, die werden gerne Satz oder Lemma von Gauss genannt. Bei mir ist es jetzt einfach nur Lemma 4c. Ganz langweilig. Danach kommen ein paar philosophische Bemerkungen und dann machen wir den Beweis. mach's mal ganz praktisch. Sie haben ein ganzzahliges Polynom und Sie wollen wissen, ist das ein irreduzibles Polynom oder nicht. Warum auch immer Sie das gerade wissen wollen, gibt viele Gründe. Aber okay, das wollen Sie gerade wissen. Und wir sehen später noch, es gibt Irreduzibilitätskriterien, da kann man irgendwie gucken und sieht dann vielleicht ganz schnell Dinge, aber sagen wir mal, es ist eins, wo all diese Kriterien nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen jetzt selber irgendwie losrechnen, müssen nach Zerlegung gucken, was geht nicht. Das wird sehr schnell sehr nervig, sogar wenn die Polynome nur kleinen Grad haben. Und es gibt ganzzahlige Polynome, die in Zx irreduzibel sind, aber in Qx nicht. Oder die in Qx irreduzibel sind, aber in Zx nicht. Und da diese komischen Dinge passieren, fragt man sich, wie komme ich an das Thema Irreduzibilität jetzt ran, systematisch? Naja, das Lemma sagt, diese komischen Phänomene, dass man in dem einen Ring irreduzibel ist und in dem anderen nicht, passieren schon mal nicht bei primitiven Polynomen. Das heißt, das ist eine Kategorie Polynome, für die ich sehr viel weiß. Und das Lemma von vorher gibt mir über Teil A eine Beziehung zwischen irgendeinem ganzzahligen Polynom und primitiven ganzzahligen Polynom. Heißt also, das Polynom, über das ich mir jetzt gerade irgendwelche Fragen stelle zum Thema Irreduzibilität, schreibe ich einfach mit Teil A als was Primitives mal irgendwas und über den primitiven Teil weiß ich dann schon mal sehr viel mehr. Und dann kann ich was lernen über mein Polynom, mit dem ich angefangen habe. Das ist einer der Gründe, warum dieses Lemma so wichtig ist. Es gibt noch mehr, da kommt heute noch mehr zu dem Thema. Da steht genau dann, wenn. Wir fangen an mit der linken Seite. Wir fangen an damit, dass P irreduzibel ist in K ist. Und das Lemma lasse ich da nochmal kurz liegen bzw. stehen, damit wir da gleich drauf starren können. Schreiben wir einfach mal was hin. Sein Q1, Q2 aus der X so, dass ich P schreiben kann als Produkt. Q1 mal Q2. Ich muss zeigen, dass Q1 und Q2 Einheiten sind oder zu P assoziiert. Ich muss zeigen, dass das die einzigen Möglichkeiten sind. Im Ring K 1 und Q2 langweilig sein, sprich Einheiten oder zu P assoziiert in Kx. Von Kx, die kennen wir. Die Einheiten von Kx sind die Einheiten von K, das sind die von 0 verschiedenen Elemente von K. Jetzt ist also auf einmal Q2 ein konstantes Polynom und nicht 0, irgendein Körperelement, aber gleichzeitig haben wir doch Q2 aus Kx gewählt. Wie geht denn das? Na, jetzt muss es da auch ein konstantes Polynom sein, aber dieses Element kommt jetzt schon aus dem Ring R. Jetzt ist Q2 auf einmal ein Element aus R und nicht 0. Moment. Das heißt jetzt, es liegt hier drin, jetzt habe ich so ein konstantes Element und wenn ich jetzt mir P nochmal vorstelle, wie sieht das jetzt aus? Ich habe dieses Polynom Q1 und multipliziere das mit einem festen Ringelement. Das heißt, alle Koeffizienten von P sind durch dieses feste Ringelement teilbar. P ist primitiv. Das steht in der Voraussetzung. Da ist nichts durch ein festes Ringelement teilbar. Es sei denn, dieses Element ist eine Einheit. Jetzt muss also Q2 eine Einheit in R sein, ansonsten geht die Primitivität von P flöten. Richtung. Wir müssen für die andere Richtung jetzt einen Tick mehr überlegen und müssen noch stärker benutzen, wie Rx und Kx zusammenhängen. Aber vorher sehe ich eine Frage.
Ja, ich bin gerade kurz verwirrt. Und zwar ist ja R in eckigen Klammern x ja dieser Richtung.
Ja.
Und K in eckigen Klammern x ist in der
dann mache ich einfach einmal Polynomring bilden unten für R und einmal Polynomring bilden oben für K. Stellen Sie sich vor, Sie haben Z und Q. Sie bilden den Polynomring Zx und den Polynomring Qx und betrachten beide. Aber Qx ist kein Prozentenkörper für Zx. Denn Qx ist auch nur ein Ring. Zwar ein ziemlich guter, aber kein Körper. Genau, es ist einfach, die Notation ist ja immer dieselbe. R in eckigen Klammern x ist ja immer einfach der Polynomring über den Ring R und es ist egal, was R ist. Es kann irgendein Ring sein, es kann aber auch ein Körper sein. Ergibt es mehr Sinn?
Ja.
Gut, super. Was haben wir noch für Fragen, bevor wir die Rückrichtung machen? Ja, dann wische ich mal. Oh, oder doch? Sehe Hände? Nein, das war nur am Kopfkratzen. Okay. Wieder an mit dem, was wir wissen. Hier ist nicht das Nullpolynom, keine Einheit, bla bla bla, Teiler. Und wir wollen jetzt das gleiche für Kx haben. Und das ist jetzt interessant, denn in Kx hat das Polynom P so in den meisten Situationen, wo einem das begegnet, wesentlich mehr Teiler, weil der Körper K ja wesentlich mehr Elemente hat im Allgemeinen als der Ring R. Es gibt also viel mehr Möglichkeiten, wie man das Polynom als Produkt von Polynomen schreiben kann. Die Frage ist also, warum sollte es da stimmen, dass es nicht auf einmal neue, interessante Teiler gibt? Das ist die interessante Richtung. Warum sollte die Irreduzibilität in diese Richtung noch funktionieren? Bei der anderen Richtung ist es fast klar. Da haben wir fast gar nichts gemacht. Aber hier, das ist doch schon irgendwie überraschend. Warum kommen keine interessanten Teiler in den größeren Polynomen dazu? Woran liegt das? Polynome von Grad 0, also die konstanten Polynome, außer die Nullpolynomen, dann liegt P also im Körper K selber drin. Gleichzeitig ist P aber ja ein Polynom aus Rx. Und den Trick haben wir vorhin schon so ähnlich gesehen. Wenn das Ding in K liegt und gleichzeitig in Rx, dann liegt es in Wirklichkeit schon in R. Können die, also das ist jetzt so ein Ringelement und ein Ringelement wenn es eine Einheit ist. Ansonsten findet man ja irreduzible Teiler. Es gibt nur diesen einen Koeffizienten und der ist durch alles teilbar, was halt diesen Koeffizienten teilt. Aber P ist primitiv. Und dann Einheit in R. Widerspruch, denn die Einheiten von R sind die Einheiten von Lx. Und das geht nicht. Gut, erste Hürde geschafft. Nicht das Nullpolynom, keine Einheit. Jetzt kommt der Teil mit der Zerlegung. Wir schreiben also jetzt P in der Form S1 mal S2 mit Polynom aus Kx. Und wir wollen zeigen, dass S1 und S2 nur zu P assoziiert oder Einheiten sein können und dass was anderes nicht geht. Und die Frage ist, wie kommen wir da hin? Denn wir haben ja keine Infos. Das Einzige, was wir wissen, ist irgendwas über P im Ring Rx. Wie kommen wir vom Ring Kx in den Ring Rx? Mit Clever Finale. Zum Beispiel ist da doch Teil B. Jedes Polynom aus Kx kann ich schreiben als ein primitives Polynom aus Rx mal irgendein Körperelement. Das ist doch super. Das ist der Transport von Kx nach Rx, den wir brauchen, um jetzt hier weiter argumentieren zu können. Ah. Und diesen Trick können Sie sich auch ganz praktisch vorstellen, wenn Sie Polynome haben mit rationalen Koeffizienten und Sie wollen sozusagen schummeln und wollen argumentieren im Ring Zx, dann müssen Sie einfach nur die Polynome geeignet mit irgendwas durchmultiplizieren, kriegen ganzzahlige Polynome und haben halt noch so einen Rest, also so ein Körperelement, um das zu korrigieren, was Sie gemacht haben. Nichts anderes, das Lemma 4, 9, Teil B, halt nur allgemeiner. Teil B. Jetzt brauche ich Namen für die Leute. U1, U2, aus Rx sind jetzt meine primitiven Polynome. Die heißen da auch gut, das ist gut. Und dann brauche ich noch Körperelemente. Die heißen K1 und K2. P als Q mal B. Q ist primitiv, das ist das Ding hier. Vorne steht ein Körperelement B und dann sagt Teil C, dass dieses Körperelement dann aus R kommen muss. Ah. So, was haben wir also jetzt? Wir haben jetzt unser in Rx irreduzibles Polynom P geschrieben als Element aus dem Ring mal Polynom und das ist eine Zerlegung in Rx. Das muss doch jetzt irgendwie gut sein. Gut. Denen sind jetzt schon ziemliche Grenzen gesetzt. Zum Beispiel können ja Q1 und Q2 jetzt schlecht beide zu R assoziiert sein. Denn mit der Gradformel wäre der Grad von P viel zu groß. Eins von beiden ist zu P assoziiert, das andere ist auf jeden Fall eine Einheit. Dieses Ding wird auch eine Einheit. Das heißt also, wir können jetzt wieder die Notation so wählen, dass Q1 eine Einheit ist und Q2 zu P assoziiert oder umgekehrt, je nachdem, wie wir das haben wollen. Ich sag mal, Q1 ist eine Einheit, Q2 ist assoziiert zu P. Was habe ich gesagt? Q1 eine Einheit und Q2 zu P assoziiert. Gut, Q1 kommt aus Rx, ist eine Einheit, ist außerdem noch primitiv, dann muss Q1 einfach so ein konstantes Polynom sein. Konstantes Polynom in R, nicht das Nullpolynom. Das heißt, Q1 ist einfach so ein Ringelement und nicht Null. Aber gleichzeitig liegt Q1 ja auch in K, im ersten Teilring von K. Das heißt, Q1 ist jetzt auf einmal ein Körperelement, K1 ist auch ein Körperelement und damit ist dann insgesamt das Polynom S1 einfach nur ein Element aus dem Körper K. Und nicht Null. Und deswegen ist es eine Einheit. Ich schreibe nochmal hin, O gleich Null. Denn dann folgt, dass dieses Produkt K1 mal Q1 auch nicht Null sein kann. Das heißt, S1 ist eine Einheit in Kx. Und dann ist S2 assoziiert zu P in Kx und insgesamt haben wir herausgefunden, dass die einzigen Teiler von P in Kx Einheiten und Assoziierte sind zu P in Kx. Warum? Na, weil wir das Ganze ja auch andersrum hätten machen können. Wenn wir hier angefangen hätten mit, sag ich, Q2 eine Einheit, dann wäre rausgekommen, dass S2 eine Einheit ist in Kx. Das heißt, egal mit welchem Polynom wir anfangen, es kommt immer raus, eins ist eine Einheit, das andere zu P assoziiert in Kx. Und hier ging das Lemma ein, ganz massiv, das wir vorher bewiesen haben. Das ist der Schlüssel, wie man aus dem größeren Polynomring, der runterkommt in den kleineren, um dann dort Informationen benutzen zu können. Und wir haben auch gesehen, dass dieses Konzept von Primitivität wirklich stark ist. Die Tatsache, dass man da jetzt nicht noch irgendwas rausfaktorisieren kann, haben wir jetzt mehrfach benutzt. Das war sehr praktisch. Und das Lemma ist auch wirklich falsch, wenn man diese Voraussetzung weglässt. Wenn Sie irgendwelche Polynome hernehmen und sich die im Ring unten und im Ring oben angucken, dann kann sich da dieses Irreduzibilitätsverhalten durchaus ändern. Dafür gibt es viele Beispiele und in den Übungen ist es garantiert mal Thema. Unter anderem deshalb, weil das oft falsch gemacht wird. Ich habe häufig gelesen, dass Leute versuchen, den Satz zu benutzen, wenn es eigentlich gerade nicht geht. So, Fragen bevor ich wische? Vielleicht ja nachdem ich gewischt habe. natürlich Infos über Zx und Qx, also ganz konkrete Sachen. Schreibe ich einmal als Folgerung hin, 4L. Für Zx und Qx. Und das bedeutet für Sie ganz praktisch, dass wenn Sie Polynome vorgeworfen bekommen und Irreduzibilität entscheiden sollen, dass Sie dann in solchen Fällen in den Polynomring Qx wechseln können, wenn Sie denken, dass Sie da ein gutes Werkzeug haben, um die Frage zu behandeln. So, und ein Beispiel kriegen Sie, um zu sehen, dass das wirklich stimmt, was ich vorher gesagt habe, die Voraussetzung ist wichtig. Mehr dann im Workshop zum Beispiel, im nächsten Algebra-Workshop nächstes Jahr oder unterwegs schon bei den Übungsaufgaben. Sehr gerne auch im Podcast, wenn Sie da noch Bedarf haben. Dann muss ich einfach nur aufpassen, dass ich nicht verplappere und Ihnen erzähle, wie die Übungsaufgaben vorkommen sollen. Aber hier ist so ein Beispiel. 2 mal x minus 4 ist ein schönes, ganzzahliges Polynom. Wer denkt ja? Wer denkt nein? Ja, dann können die jetzt nein sagen, doch mal was sagen. Was für eine Zerlegung sehen Sie? Was für eine interessante. War das nur Bauchgefühl? Ist okay, aber noch mehr freue ich mich, wenn Sie jetzt eine Zerlegung für mich haben. Ich sehe eine Meldung, eineinhalb, zweieinhalb. Ah, hier vorne, Sie dürfen. 2 mal in Klammern x minus 2, genau. Aber warum ist es denn eine interessante Zerlegung?
Weil wir da 2 noch x minus 2 Einheiten sind.
Ja, jedenfalls im Z. 2 ist irreduzibel im Z, also auch im Zx. Und x minus 2 ist schon mal gesagt. Ja, diese Zerlegung habe ich doch in Qx auch. Okay, wer erklärt mir das jetzt? Ist das Polynom mit Qx irreduzibel? Ja oder nein? Ich habe die gleiche Zerlegung. Unterschiedlich. Und der Grund ist, dass die ganzen Zahlen sich halt unterschiedlich verhalten. Es gibt eben ganze die hier irreduzibel sind, aber da Einheiten. Und das sind einige. Da also bitte aufpassen. Und gerne selber überlegen, was für Beispiele es in die andere Richtung gibt. So, jetzt wollen wir einen der Hauptsätze zeigen in diesem ganzen Kapitel. Das ist Satz 4,12. Und ich glaube nicht, dass wir den Beweis jetzt komplett hinkriegen, aber ich schaue mal, ob ich eine Stelle finde, wo wir gut unterbrechen können. Satz 4,12 ist der folgende. Der klärt unter anderem die Lage für den Ring ZX. Satz 4,12 sagt uns, wenn er denn erscheint, dass Polynomringe über faktoriellen Ringen immer faktoriell sind. Das heißt also, dass Sie jetzt in Ihre Liste von Eigenschaften, die Sie schön vererben, die Eigenschaft faktoriell mit aufnehmen können. Faktoriell zu sein vererbt sich zwar nicht unbedingt auf Faktoriere, da gibt es Gegenbeispiele, aber es vererbt sich von einem Ring auf den entsprechenden Polynomring. Und das ist schon mal so. Tatsächlich gilt sogar noch was Stärkeres. Ein Polynomring ist faktoriell genau dann, wenn der darunterliegende Koeffizientenring faktoriell ist. Aber wir zeigen nur die eine Richtung. Ja, und was machen wir im Beweis? Erstmal habe ich so ein paar grundsätzliche Bemerkungen, die habe ich Ihnen mit aufgeschrieben. Also wir fangen an mit einem faktoriellen Ring R, das ist insbesondere ein Integritätsbereich. Und dann wissen wir, dass Rx auch ein Integritätsbereich ist. Warum halten wir das fest? Na, bei der faktoriellen Ringen doch insgesamt drei Eigenschaften zu beachten waren. Integritätsbereich, dann braucht man die Existenz von Zerlegung und die Eindeutigkeit von Zerlegung. Und jetzt haben wir den Integritätsbereich schon abgearbeitet. Was wir auch noch haben ist, für den Fall, dass der Ring nur das Nullelement hat, der Ring R, dann hat auch der Polynomring Rx nur das Nullpolynom da drin und dann ist nichts zu zeigen. Und warum nehmen wir diesen Spezialfall raus? Na, weil wir doch später, wenn es um die Existenz und Eindeutigkeit von Zerlegung geht, uns um Elemente kümmern, die nicht das Nullelement sind. Und wenn es die nicht gibt, haben wir nichts zu zeigen. Der interessante Fall ist also jetzt der, dass in R noch irgendwas anderes drin liegt und dass wir dementsprechend auch noch interessante Polynome haben. So, ab jetzt hat R bitte mindestens zwei verschiedene Elemente. Und wir wissen schon einiges. Da beziehe ich mich jetzt wieder auf Lemma 4.2. Ah, ich habe vorhin einmal 4.3 gesagt, das war 4.2. Das kann mich nicht heulen. Lemma 4.2, dieses mit den mehreren Teilen, da stand in Teil 2, dass die Einheiten des Polynomrings genau die Einheiten des Koeffizientenrings sind. Das habe ich vorhin benutzt und fälschlicherweise 4.3 genannt. Und in Teil 3 steht etwas, was für uns auch noch interessant ist, nämlich, dass die irreduziblen Elemente aus R in Rx irreduzibel bleiben. Was heißt das also? Wenn wir in Rx ein Polynom vom Grad 0 hernehmen, dann ist das ja ein Ringelement. Und da der Ring faktoriell ist, haben wir dann da schon eine Zerlegung. Da muss man sich vielleicht noch fragen, wie ist es mit der Eindeutigkeit. Aber R ist faktoriell, das können wir da benutzen. Was ist mit Polynomen vom Grad mindestens 1? Das sind die, bei denen jetzt der Ring R uns keine wertvollen Informationen mehr gibt, jedenfalls erstmal, weil die da drin ja nicht leben. Das heißt, um die müssen wir uns jetzt kümmern. Und da haben wir zwei Dinge zu tun. Für jedes solche Polynom müssen wir erstmal zeigen, dass es sich überhaupt schreiben lässt als Produkt von Einheiten und irreduziblen Polynomen. Und danach müssen wir noch gucken, dass diese Zerlegung so eindeutig ist, wie man das halt erwarten kann. Das ist der Plan. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen? Also nochmal, Integritätsbereich ist klar. Wenn es nur der Nullring ist, ist auch alles klar. Ab jetzt ist der Ring interessant. Das Nullpolynom ist kein Problem. Konstante Polynome sind kein Problem. Polynome vom Grad 1 und größer sind die, um die wir uns jetzt kümmern. Gut, ich lusche einmal kurz darunter, was ich da noch hingeschrieben habe. Ja, Genau, ich wollte noch den Quotientenkörper K einführen. Wir nehmen uns einen Quotientenkörper K für R her und auch wieder so, dass R da drin liegt, sodass wir also dann die Resultate benutzen können, die wir heute bewiesen haben, unter anderem heute. Und dann nehmen wir uns irgendein Polynom her und versuchen, das irgendwie hinzuschreiben als Produkt von Einheiten und irreduziblen Elementen. Das ist also jetzt die Existenz von Zerlegungen. Danach sage ich was zur Eindeutigkeit und je nachdem, wie es jetzt so läuft, sage ich zur Eindeutigkeit halt erst nächste Woche was. Fangen wir an mit der Existenz. Das Polynom nenne ich mal P. Sind, weil das Polynom P mindestens Grad 1 hat. Es ist also keine Einheit, da muss ein irreduzibles Polynom da sein, das es zeigt. Und warum habe ich jetzt keine Einheiten mit hingeschrieben? Na, die Einheiten sind doch einfach Elemente des Körpers, die nicht Null sind. Wenn ich so eine herumlaufen habe, dann ziehe ich die einfach als Faktor in eins dieser Polynome mit rein und ändere die Irreduzibilität nicht. Das ist das Tolle, bei Polynomringen über Körpern, da ändert das Multiplizieren eines Polynoms mit einem konstanten Körperelement aus Null nichts an der Irreduzibilität, wohingegen das bei ganz normalen Ringen durchaus passieren kann, siehe Z. Okay, deswegen diese ganz einfache Darstellung. Ich habe mir alles geschenkt an Notationen, was nicht unbedingt nötig war. Jetzt kommt der Trick von vorhin. Die T's kommen aus Kx. Mit Lemma T9 Teil B kann ich die schreiben als primitive Polynome in Rx mal irgendwas aus dem Körper. Und schwupp bin ich im Ring machen wie vorhin, damit ich irgendwie erklären kann, was in meinem Kopf passiert. Also ich habe hier P gleich, ich setze mal alles ein, K1 mal und so weiter, Kn mal Q1 bis hin zu Qn. Da habe ich jetzt die T's genommen und habe dann das andere eingesetzt. Okay? Und jetzt schauen wir einfach nur, was wissen wir. Das ist ein Produkt von Elementen aus K und geht deswegen K. Was wissen wir über dieses Zeug? Na, die Qs kommen aus Rx, dann liegt das Produkt sicherlich auch in Rx. Aber es ist noch besser. Die sind primitiv. Und mit dem Gaußschen Lemma wissen wir, dass das Produkt von primitiven Polynomen auch wieder primitiv ist. Das heißt, das liegt in Rx. Polynom aus Rx, primitives Polynom mal Körperelement, dann musst du doch mit Lemma 4.9 Teil C, was glaube ich, dieses Körperelement hier vorne im Ring liegen. Der gleiche Trick, den wir vorhin schon mal gemacht haben. Okay, jetzt schreibe ich das mal hier hin. Nun ist Q1 mal und so weiter bis Qn primitiv mit dem Gaußschen Lemma. Das war, wenn ich mich nicht täusche, 3,7 oder 3,8 vielleicht. Vielleicht ist es auch 4,8, nicht 4,7. Mit Lemma 4,8 und aus P gleich, ich schreibe das mal hier ab. Das liegt im Körper K, das Produkt der Qs ist primitiv und liegt in Rx, dann kommt genau der Detail des Lemmas, dafür haben wir den so gemacht, damit wir den in solchen Situationen benutzen können. Was wissen wir noch? Na, ich nehme noch zwei Minuten. Was wissen wir noch? Die T's, mit denen wir angefangen haben in Kx, sind irreduzibel in Kx. Ich habe vorhin schon gesagt, Multiplikation im Körper oder über den Körper mit einem von null verschiedenen Element ändert an der Irreduzibilität nichts. Das heißt also, wenn ich mir diese Ti angucke, und die kann ich ja schreiben als Ti mal Ti hoch minus 1 im Polynom in Kx, dann sind die auch irreduzibel. Ich schreibe noch einen Satz hin und dann können wir genau da am Montag einsteigen mit der Einführung.